When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Sounds of crime. Triggerwarnungen. Dieser Podcast ist für Hörende unter 18 Jahren nicht geeignet. Die Episoden dieses Podcasts können verstörende Inhalte über Gewalt, Mord und andere kriminelle Handlungen auch an Minderjährigen beinhalten. Welche Themen genauer besprochen werden, findest du in der Beschreibung. Bitte überlege sorgfältig, ob du dich dieser Art von Inhalten aussetzen möchtest, bevor du weiterhörst.
Ich bin so geschockt von dem Fall und dieser Grausamkeit dabei, dass ich es nicht geschafft habe, eine Einleitung zu schreiben.
Du, das ist doch gar nicht schlimm. Wir können einfach direkt reinstarten, weil jetzt bin ich auch ein bisschen thrilled. Also jetzt möchte ich auch wissen.
Ja, mach dich gefasst. Halte dich bitte fest und setz dich hin.
Ich sitze. Ich halte mich fest.
Sehr gut. Das Seniorenpaar Wendy und Randall Bjork lebt in Lawrenceville im US-amerikanischen Georgia. Lawrenceville hat ca. 30.500 EinwohnerInnen und ist ein Vorort der Stadt Atlanta. Die beiden gelten als sehr aufgeschlossenes Paar. Von Familie und FreundInnen werden sie als liebevolles Ehepaar beschrieben. Sie sind zum Beispiel aktiv in der Gemeinde. Sie sind sehr beliebt bei allen Nachbarn und Nachbarinnen. Sie sind freundlich, ruhig und sie helfen zum Beispiel auch gerne bei Gartenarbeiten mit. Das ist so ein bisschen ihre Passion. Sie verbringen sehr viel Zeit mit ihrer Enkeltochter Cassie Bjork. Cassie heißt mit vollem Namen eigentlich Cassandra und ist gerade 17 Jahre alt. Wir befinden uns jetzt im Jahr 2017. Seit einiger Zeit lebt Cassandra auch ganz bei ihren Großeltern. Die beiden sind 63 Jahre alt. Zunächst wuchs sie bei ihrer Mutter auf, zeitweise auch bei ihrem Stiefvater. Da gibt es aber immer wieder Probleme bei beidem. Also Cassandra benimmt sich nicht wirklich, ist sehr, sehr rebellisch und die Großeltern haben einfach das Gefühl, dass sie da nicht so richtig aufgehoben ist. Als Cassandra noch nicht bei den beiden lebt, verbringen sie aber trotzdem schon viel Zeit mit ihr. Sie ist halt so ein bisschen ihr Nesthäkchen, sie ist ihre Enkeltochter. Deswegen ja, wollen sie einfach so viel Zeit wie möglich mit ihr verbringen und bringen ihr zum Beispiel auch das Schwimmen bei. Und ich finde, das ist auch so eine Sache, die bringt einem so ein bisschen Verbundenheit, wenn man das mit jemandem geteilt hat oder wenn man das zum Beispiel mit einem Kind geteilt hat, weil das ist ja schon auch irgendwie so eine, also eine spaßige Sache und gleichzeitig natürlich auch so dieses Gefühl zweite Laufen lernen, weil in wie vielen Situationen sagt man so, wenn die Person oder wenn das Kind nicht schwimmen kann, dann wird es super gefährlich.
Ist auch so, das stimmt.
Ja. Ja, 2015 bekommen ihre Großeltern mit, dass es bei Cassies Mutter und ihr einfach sehr große Probleme gibt und sie ihre Tochter nicht ganz so im Griff hat, würde ich sagen. Und die Erziehung einfach darunter leidet, dass die beiden sich nicht so gut verstehen. Und dann wollen sie auch das Sorgerecht für die 15-Jährige bekommen, also die ist damals zu diesem Zeitpunkt 15 Jahre alt. Sie wollen sie aus diesem Umfeld rausholen, denn sie glauben, dass sich Cassie aufgrund ihrer FreundInnen und der Leute, die sich halt so in ihrem Umfeld befinden, nicht so richtig benimmt und die einfach ein schlechter Einfluss für sie sind. Bereits mit 16 Jahren hat Cassie ein sehr langes Strafenregister, also sie ist kein unbeschriebenes Blatt. Darunter gibt es auch Vorfälle gegenüber ihren Großeltern. Bei der Polizei gehen 31 Anrufe ein, die vom Haus der Großeltern gemacht werden. Und all diese Anrufe befinden sich nur im Zeitraum von 2015 bis März 2017. Die haben dann verschiedene Gründe, aber 18 davon werden von Wendy gemacht, um ihre Enkelin als vermisst zu melden. Cassandra rebelliert sehr oft und schert sich überhaupt nicht darum, was ihre Pflichten und Aufgaben sind oder welche Dinge angebracht sind und welche nicht. Und so ist sie zum Beispiel auch bekannt dafür, mehrere Tage abzutauchen und zu verschwinden. Und dann postet Wendy oft ein Missing-Person-Bild auf Facebook oder in verschiedenen Foren und bittet darum, dass die Leute ja ein bisschen aufmerksam sein sollen, dass sie Cassandra vielleicht sehen oder finden und ihr Bescheid geben können, wo der Aufenthaltsort der Jugendlichen ist.
Also eine richtig rebellische Teenagerin einfach.
Absolut. Krass. Die geht wirklich gegen alles. Ich habe ja eben schon gesagt, dass es verschiedene Gründe hatte, dass diese Anrufe bei der Polizei eingingen. Aber immer wieder wird berichtet, dass Cassandra auch Wendy gegenüber handgreiflich wird. Im Winter 2016 zum Beispiel bewirft Cassie Wendy mit einem Glas und wieder wird die Polizei alarmiert. Wendy hatte ihre Enkelin damit konfrontiert, zu spät zu Hause zu sein und dass sie respektlos mit ihren beiden Aufsichtspersonen, also ihr und ihrem Ehemann, umgeht. Ja, da passiert jetzt nicht so viel. Ich glaube, sie erhofften sich eigentlich, dass Cassie so ein bisschen Respekt vor den PolizeibeamtInnen hat und vielleicht so ein bisschen Angst bekommt. Aber im Gegenteil, das juckt Cassandra eigentlich gar nicht. Sie ist eigentlich nur genervt von dieser Struktur, die ihr da irgendwie aufgesetzt wird. Sie kann autoritäre Personen nicht leiden. Sie hat überhaupt keinen Respekt. Und das Schlimmste für sie ist eigentlich, dass ihre Eltern ihr das erste Mal in ihrem Leben Grenzen setzen. Das kennt sie nämlich nicht. Also es gibt Regeln, dass sie keinen Alkohol trinken darf, dass sie keine Drogen nehmen darf und dass sie ihre Hausaufgaben machen müsse. Das sind jetzt erstmal sehr simple Regeln, die für einen Teenager aber meiner Meinung nach sehr angebracht sind. Cassie hatte zum Beispiel vorher, und wie gesagt, sie ist ja erst 17, hatte vorher zum Beispiel auch gekifft. Ist jetzt, finde ich, erstmal nicht weit hergeholt, dass man da irgendwann eine Regel vorsetzt, wenn man vor allem merkt, dass dieser Teenager oder diese Teenagerin überhaupt nichts im Griff hat und vielleicht auch deswegen oder daher geschuldet.
Ja, stimme ich dir zu 100% zu. Das ist, wenn dann was passiert, dann wirft man sich das ja auch vor oder wirft sich vor, seinen eigenen Pflichten da nicht nachgekommen zu sein. Man hätte was verhindern können und so. Deshalb finde ich das auch richtig.
Ja, und ich erinnere mich auch daran, so in der Schule damals, wenn da irgendwelche Leute viel gekifft haben, das hat halt voll viel mit der Person gemacht. Das war nicht einfach nur, dass die gekifft haben, sondern die Person an sich hat sich verändert, die Art und Weise, wie sie so mit Leuten um sich herum umgegangen sind, mit ihrem eigenen Leben und den Verantwortungen, die sie so haben.
Ja, und das finde ich halt gerade bei einer solchen Droge, die eigentlich nach außen hin harmlos wirkt und weiß ich nicht, das bestätigt sich bei mir irgendwie auch öfter, dass man dann schon irgendwie Leute trifft, die halt wirklich, ja, dass die Leute da irgendwie drauf hängen bleiben. Und das, ich finde das so schrecklich, dass so Sachen wie Cannabis oder so verherrlicht wird, weil das ist zwar nichts Synthetisches oder so, aber das ist trotzdem was, worauf man extrem hängen bleiben kann und was einem komplett die Zukunft verbauen kann, wenn man das zu exzessiv macht.
Ja, ich glaube, das, was du sagst, das Hängenbleiben, egal auf welcher Droge, sei das jetzt Alkohol oder auch Cannabis, ist einfach sehr, sehr schwierig. Das brauchen wir ja hier eigentlich nicht sagen, aber das führt dann dazu, dass eine Person sich verändert maßgeblich und das nicht nur als Genussmittel sieht.
Ja.
Also sobald es darum geht, dass so eine Droge dazu da ist, irgendwas zu kompensieren, ist, glaube ich, schon ein Schritt zu weit gegangen. Im April postet Wendy dann wieder ein Bild mit den Worten: Bitte teilt das hier und bitte haltet Ausschau nach Cassie. Sie war also wieder weggelaufen. Das ist echt nichts Neues mehr. Ich habe mir die Facebook-Seite von Wendy selbst auch mal angeguckt. Ganz so viel sieht man dazu nicht mehr. Also es sind nicht alle Beiträge davon irgendwie einsehbar. Aber es gab unter anderem eins, wie gesagt, aus dem April. Und das ist irgendwie schon so krass zu sehen, dass das so Teil ihres Alltags war, nach ihrer Enkelin zu suchen, weil die irgendwann wieder weggelaufen ist.
Ja, schrecklich. Auch diese Angst, in der man dann dauernd lebt, weil man nicht weiß, wann ist der Moment, dass sie sich wieder entscheidet, einfach weg zu sein. Und es ist ja jetzt nicht so, dass da nichts passieren kann, wenn man ausreist.
Ja. Und sie hat sich ja dafür entschieden, dieses Kind aufzunehmen, um sich um sie zu kümmern. Und dass die dann einfach immer wegrennt, das ist, ja, das tut mir echt leid, dass ihr das so immer wieder passiert ist und das so Teil ihrer Tage war. Cassie selbst wirkt aber erstmal, wenn man sie äußerlich sieht, wie das nette Mädchen von nebenan. Also man würde jetzt nicht vermuten, dass sie so diese Rebellin ist. Sie hat braune Haare, braune große Augen und eher eine zierliche Statur. Und Cassie hat auch einen Freund seit einiger Zeit. Sein Name ist Johnny Ryder. Er ist 19 Jahre alt, also ist 2 Jahre älter als sie. Mit ihm verbringt sie sehr viel Zeit und man vermutet auch, dass sie immer, wenn sie von zu Hause wegläuft, bei ihm ist. Die Polizei wird am 6.4., ein paar Tage nach Cassies Verschwinden am 1.4., also am 1.4. ist Cassie das letzte Mal weggelaufen. Da hat dann die Wendy auch diesen Beitrag dazu gepostet. Und am 6.4. wird die Polizei zu einem Welfare-Check zum Haus der Großeltern gebeten. Familie und Freunde hatten seit einer Woche nichts mehr von Wendy und Randall gehört. Die letzte SMS von Wendy ging an ein Familienmitglied am 1.4.2017 um 23.18 Uhr. Und da schreibt sie ihrer Tochter, sie gehe bald schlafen, morgen würde wahrscheinlich ein besserer Tag werden. Sie rechne zwar mit dem Schlechtesten, hoffe aber aufs Beste. Ja, ich denke mal, dass es da darum geht, dass sie wieder damit zu tun hat, dass Cassie weggelaufen ist. Sie hofft darauf, dass Cassie einfach wiederkommt, sich alles so ordnet, wie es das sonst auch tut. Aber klar muss man irgendwie immer mit dem Schlechtesten rechnen, weil man ja nicht weiß, was mit ihr passiert ist oder wo sie gerade ist. Sie gibt ja wirklich keinerlei Lebenszeichen von sich in diesen Zeiten. Die Polizei fährt dann auch zum Haus, aber das Haus ist dunkel, niemand macht ihnen auf, im Haus regt sich auch nichts. Also fahren sie erstmal wieder weg und verschieben den Welfare-Check auf den nächsten Tag. Wir wissen ja, es geht dabei um 2 erwachsene Personen. Die beiden sind 63 Jahre alt. Es kann auch sein, dass sie irgendwo hingefahren sind, dass sie einfach jetzt den Tag über nicht zu Hause sind, sich bei ihrer Familie einfach aus irgendeinem Grund nicht melden wollen. Da kann man jetzt erstmal nicht davon ausgehen, dass irgendwas Schlimmes passiert ist. Aber es ist natürlich wichtig, da ein Auge drauf zu haben. Am 7.4., also einen Tag später, kommen die Ermittler zurück zum Haus und es ist immer noch keine Regung am Haus und jetzt macht sich die Polizei eben auch Gedanken und so treten sie die Tür ein, die Haustür. Und direkt schlägt ihnen irgendwie ein sonderbarer Geruch entgegen. Dann gehen sie erstmal durchs ganze Haus und versuchen irgendwie nach Hinweisen zu gucken, wo die beiden sein könnten, was mit ihnen sein könnte, ob sie irgendwie unterwegs sind. Und auf dem Weg zum Schlafzimmer wird dieser Geruch, den sie wahrgenommen haben, immer stärker. Die Tür müssen sie schon mit ziemlich viel Gewalt öffnen, denn die ist so verdichtet mit irgendeinem Material. Also sie können die Tür öffnen, aber es war jetzt nicht einfach nur Türklinke runterdrücken und dann hat sich das Ganze erledigt.
Ach, du meinst jetzt nicht von der Tür selbst, sondern irgendwie nachträglich irgendwie irgendwas an der Tür rumgepfuscht.
Mhm, ja. Okay, spannend. Die Lücken sind einfach verdichtet. Mhm. Und als sie die Tür geöffnet haben, sehen sie dann Wendy und Randall auf dem Boden liegen. Beide Körper, beziehungsweise man muss es so sagen, Leichen, einfach schon in der Verwesung. Der Verwesungsprozess hatte schon eingesetzt. Die beiden sind tot. Das Ehepaar hat überall Einstichstellen am Körper und weil man ja schon weiß, was die beiden für eine Beziehung zu ihrer Enkeltochter haben und wie rebellisch sie ist und dass es da wirklich sehr regelmäßig zu Streitigkeiten und Handgreiflichkeiten kommt, wird auch direkt Cassie mit als Hauptverdächtige gesehen. Und weil sie sich so viel mit ihrem Freund Johnny abgegeben hat und so viel Zeit mit ihm verbrachte und auch bei ihm irgendwie klar war, er ist nicht so dieses Unschuldslamm, zieht man auch ihn mit in diesen Kreis der Hauptverdächtigen. Dass auch Cassandra Bjork kein Unschuldslamm ist, ist allen klar. Weil, wie gesagt, man kennt ja ihre Geschichte. Wozu sie aber fähig ist, damit hat keiner gerechnet. Und davon erzähle ich euch jetzt. Und die Sounds, die wir heute hören werden, sind aus der Vernehmung, die sie im Anschluss dann nach dem Auffinden von ihr und Johnny gibt. Cassie ist am 1.4., also wir springen zeitlich ein kleines bisschen zurück, damit ihr jetzt davon mitbekommt, was mit Wendy und Randall eigentlich passiert ist. Cassie ist am 1.4. wieder mal sehr genervt, dass sie Regeln zu Hause zu befolgen hat, die ihr ihre Großeltern auferlegen. Und so läuft sie wieder zu ihrem Freund. Die beiden schmieden einen Plan, wie sie all diesen Problemen endgültig aus dem Weg gehen können. Und im Gepäck haben sie einen Hammer, einen Baseballschläger, einen Wagenheber, Klebeband sowie Messer, die sie als Waffe nutzen können. Und dann, als es im Haus ihrer Großeltern dunkel ist, sie schauen dort vorbei und sehen, alles klar, die beiden schlafen schon oder sind auf jeden Fall gerade dabei, sich irgendwie bettfertig zu machen, verschaffen sie sich Zutritt zum Haus. Cassandra erzählt jetzt im Nachhinein von dem Moment, in dem sie auf ihre Großeltern treffen.
He goes into my grandpa's room and then I go into my grandma's room. Mm-hmm.
And then he, do you hear kind of what's going on over there? And yep. Does that kind of cue you off to, mm-hmm. with your grandmother there?
Yeah, he started going at it and then, you know, I could hear my grandpa just yelling, you know, them fighting. And then I started getting the rush and then, you know, like, that's when I started hitting my grandma. She started like screaming and stuff. And
was that the first hit?
Yeah.
The back of the head?
Yeah. She bit me.
Beide gehen in unterschiedliche Räume. Johnny in das Zimmer, in dem der Großvater ist. Cassie in das, in dem ihre Oma ist. Dann hört Cassie, wie Johnny ihren Opa attackiert. Dieser schreit und sie hört, wie die beiden anfangen zu kämpfen. Ihr Opa will sich natürlich einfach nur wehren, weil er überhaupt nicht weiß, was gerade los ist und was Johnny jetzt für ein Problem hat. Cassie beginnt dann, auf ihre Oma einzuschlagen. Als die Ermittler sie fragen, ob der erste Schlag auf den Hinterkopf ging, bejaht sie diese. Und dann sagt sie noch, dass ihre Großmutter sie auch gebissen hätte. Und ey, ich weiß, also ich kann mir diese Situation, ich habe mir die so oft bildlich vorgestellt, als ich das recherchiert habe und als ich das runtergeschrieben habe für mein Skript, was da passiert ist, weil sie es so detailliert beschreibt in ihrer Vernehmung. Sie, das konntet ihr jetzt nicht sehen, aber sie macht zwischendurch auch manchmal so Bewegungen, wie ihre Oma sich gerade in dem Moment zum Beispiel verhalten hat. Und dabei ist mir so bewusst geworden, was die für eine schlimme Angst gehabt haben muss, die Frau und auch der Mann, aber vor allem auch die Oma, die da vor ihr war und sich mit allem, was sie hatte, versucht hat zu wehren. Sie hat ihre Enkelin gebissen. Die hat einfach alles getan, dass sie aus diesem Griff von ihrer Enkelin rauskommt. Und irgendwie zeigt das ja auch, also dieses starke Wehren zeigt ja auch, dass sie auch Angst vor ihrer Enkelin hat. Also, dass sie ihr alles zutraut.
Ja, so kam es auch für mich rüber. Und auch wie unemotional Cassandra spricht, ist irgendwie, boah, also das ist schon extrem, wenn man bedenkt, dass es um ihre Großeltern geht, die sie aufgenommen haben und natürlich ihr Grenzen geben müssen. Gerade als Teenager braucht man diese Grenzen einfach.
Ja.
Auch wenn man in diesem Moment einfach nur genervt davon ist. Aber hat sie jetzt gedacht, bei einer Mutter oder so wäre das anders? Also das ist doch bei jeder Aufsichtsperson so, dass da Grenzen bestehen müssen. Und auch dieses, wo sie erzählt, dass die Oma sie gebissen hat, das ist schon fast so wie so ein Vorwurf. Ja, dann hat sie mich gebissen, so als wäre sie da gerade so entsetzt drüber, dass ihre Oma sie einfach beißt. Wo ich mir so denke, ja, aber du versuchst sie halt auch gerade zu töten.
Voll. Man muss dazu sagen, die Vernehmung, das ist so ein absurdes Video. Sie sitzt zwischen den beiden, zwischen dem Ermittler und der Ermittlerin. Und vor sich hat sie ein McDonald's-Menü, was sie ihr geholt haben. Und in den Kommentaren steht zum Beispiel auch unter diesem Video, das muss schon viel heißen, wenn dir ein Ermittler oder eine Ermittlerin ein McDonald's-Menü in deine Vernehmung bringt, was dich danach erwarten wird. Also was für eine Haft dich erwarten wird, weil die sind sich relativ sicher bei dem Vorgehen, was Cassandra und Johnny hier gebracht haben, wird sie das so schnell nicht wiedersehen.
Okay, das ist spannend, weil was hat jetzt das McDonald's-Menü damit zu tun? Also das sieht man ja öfter, dass dann irgendwie Verdächtige dann nochmal was zu essen, ne, dort bekommen oder so in der Befragung. Ich hätte das jetzt auch gar nicht so auffällig.
Ja, gefunden. Also das, ich glaube, das dient auch ein bisschen dazu, klar, vielleicht hatte sie einfach Hunger so und hat das geäußert, aber der Ermittler und die Ermittlerin, die spielen so ein bisschen Freunde von Cassandra. Man merkt voll den Shift am Ende der Vernehmung, wie sie wieder sehr professionell werden, aber die ganze Vernehmung über sonst, wo sie versuchen, irgendwelche Informationen aus ihr rauszubekommen, sind sie super Buddies mit ihr. Also die Art und Weise, wie sie sprechen, sie versuchen sich so ein bisschen ihr anzunähern und sie zu imitieren. Mhm. Und ich glaube, es geht auch ein bisschen darum, herauszufinden, wie emotionslos Cassandra darüber spricht. Weil es gibt Situationen, in denen eine schuldige Person sehr emotional über eine Situation spricht, weil sie es bereut. Und dann gibt es zum Beispiel Cassandra in dem Fall, die da, wie du es gerade schon festgestellt hast, so emotionslos über die Situation spricht. Man hat wirklich das Gefühl, das juckt sie nicht, überhaupt nicht, was da passiert ist. Und dass sie das auch, ich weiß nicht, nicht reflektiert, was da passiert ist oder was sie gemacht hat. Oder dass es sie einfach nicht juckt, dass es ihr scheißegal ist, was mit ihren Großeltern da passiert ist und dass sie die Person ist, die das zu verantworten hat.
Boah, ich finde das gerade bei älteren Menschen, also ich will jetzt nicht sagen, dass die hilflos sind, aber die körperliche Kraft, ja, ich sag mal so, die mindert sich ja im Alter. Und in mir ist irgendwie dieses, einen hilflosen Menschen angreifen, obwohl die Personen ja jetzt nicht hilflos sind und mit Anfang 60 ist man jetzt auch noch nicht extrem alt und unmobil, aber je älter man ist, desto mehr lassen halt die körperlichen Fähigkeiten nach und das ist irgendwie so, oh, das tut mir mal ganz besonders weh irgendwie.
Das hatte ich mir auch aufgeschrieben, dass beide, also sowohl Johnny als auch Cassandra, ja sehr wahrscheinlich den beiden älteren Personen etwas überlegen sind. Und da geht es gar nicht um die körperliche Kraft, weil vor allem der Opa, der Randall, der wird noch sehr viel Kraft haben, bin ich mir relativ sicher, außer er ist krank. No. Aber die Reaktionsfähigkeit und auch die Wendigkeit so einer Person wird ja mit dem Alter weniger. Und da sind die beiden, diesen beiden älteren Personen einfach deutlich überlegen, meiner Meinung nach.
Ja, und sowieso auch extrem, weil die das ja gar nicht erwartet haben. Das ist ja auch so ein Überraschungsmoment.
Ja.
Und dann gegen zwei körperlich überlegende Personen, die ja darauf vorbereitet sind, extra Waffen mitgenommen haben, auch ein Arsenal an Waffen. Und sich dann der junge Mann, der Johnny, auf den Opa stürzt und Cassandra auf die Oma, weil andersrum würde es wahrscheinlich nicht funktionieren, beziehungsweise jedenfalls auf der Seite von Cassandra und dem Opa nicht.
Ja.
Aber dann auch so, oh, sich da, oh, das ist so surreal in meinem Kopf, sich vorher abzusprechen, du nimmst ihn, ich nehme sie. Boah, das ist so schlimm.
Ja, das, was die nächsten Minuten und auch Stunden passieren wird, ist ein einziger Horrorfilm. Cassandra spricht sehr emotionslos und kalt darüber.
Do you leave your grandmother there, or kind of what happens?
So I started hitting my grandma, and I already had duct tape, and then, you know, Johnny's doing his thing. And, you know, I stop hearing Johnny doing whatever, and so he comes in the room with me and my grandma, and, you know, he helps me, like, tie up my grandma with the duct tape, and...
And how do you tie? How did you do that? Is it just her hands, or
I got her hands, I got her whole head, and then I got her ankles.
Okay, well, her hands.
Just so behind her back.
So it's like just like this.
Yeah.
Okay.
And Johnny helped you tie her up.
Yeah, I mean, I mostly did it, but I needed like a little bit of help because you know she was like, you know, moving around and stuff, and so he helped me a little bit, and then he went back into my grandpa's room.
Während Cassie auf ihre Oma einschlägt, tut Johnny das Gleiche mit ihrem Opa. Dann hilft Johnny ihr, ihre Oma mit Klebeband zu fesseln. Die Hände hinter dem Rücken, die Fußgelenke und den Mund verbinden sie ihr damit, beziehungsweise einmal um den Kopf herum. Später wird sie auch noch sagen, dass das Klebeband nicht ganz so fest am Mund saß, sodass die Oma noch ein paar Laute von sich geben konnte und in Anführungsstrichen sprechen konnte. Man hat sie verstanden und irgendwie auch nicht so richtig verstanden. Sie sagt, sie hätte das auch alleine geschafft. Das betont Cassie hier an dieser Stelle nochmal. Aber Johnny hat ihr etwas geholfen, da ihre Oma sich doch ganz schön doll gewunden hat in ihren Händen. Und auch schon am Anfang des Gesprächs mit den ErmittlerInnen, diese habt ihr jetzt nicht gehört, diese Szenen, lenkt sie sehr häufig auf Dinge, die sie besonders machen. Also ist jetzt nicht so, dass sie die ganze Zeit sagt, oh, ich bin so toll und ich mache das und das und das. Aber sie fängt nach einer ganz anderen Frage, nach einem ganz anderen Thema an, darüber zu sprechen, dass sie zum Beispiel früher geschwommen ist. Ich weiß nicht, ob es ihr jetzt darum geht, einmal zu erklären, was sie so für eine Persönlichkeit hat, ob das jetzt Teil des Gesprächs sein sollte, so dass sie sie kennenlernen, aber es war ein bisschen weird und er fragt dann so, ah, du bist geschwommen und hast du auch noch anderen Sport gemacht, so, also sie versucht irgendwie hervorzutun, was sie für eine Persönlichkeit hat, was sie so ausmacht als Person. Okay, ich finde ehrlicherweise, sie macht so ein bisschen auf dicke Hose.
Ja, gerade auch, weil sie ja auch sagt, sie hätte es auch allein geschafft und so, wo ich mir denke, weiß ich nicht, weil das sind zwei Personen, wenn die erste Person davon mitbekommen hätte, dann hätte man einschreiten können. Also es ist jetzt nicht so sicher, dass sie es auch allein geschafft hätte. Das kann ich ehrlich gesagt mir nicht vorstellen.
Sie meint die Situation mit ihrer Oma, also sie meint nicht das Ganze alleine. Ach, okay. Sie meint die Situation mit ihrer Oma, das hätte sie auch allein geschafft, aber das mit dem Tape wäre einfach zu jetzt in dem Moment ein bisschen schwierig gewesen, weil sie sich ja auch bewegt hat. Und das hat sie zum Beispiel nachgemacht und hat so gezeigt, dass ihre Oma sich so, dass ihre Oma, also hat so mit den Schultern hin und her gewackelt, dass ihre Oma einfach versucht hat. Und das ist so furchtbar, sich einfach nur versucht hat, aus ihrer Schlinge, sage ich mal, und aus ihren Händen irgendwie rauszubewegen.
Und ich kann dir gar nicht sagen, warum, aber irgendwie finde ich es auffällig, dass sie die ganze Zeit my grandma und my grandpa sagt. Hm. Weil das ist eigentlich sowas, ist jetzt nicht negativ behaftet. Also es ist jetzt, also es wäre jetzt auffälliger oder ich würde es jetzt in dieser Situation mehr verstehen, beispielsweise, wenn sie ganz distanziert von denen sprechen würde. Wir haben ja auch öfter mal, dass dann Angehörige oder so, die ihre Familienmitglieder töten, dann irgendwie sagen, this woman oder so, diese Frau. Oder sprechen sie einfach mit Vornamen an. Also wenn sie jetzt gesagt hätte, ja, Wendy oder schon.
Oder sagen immer nur he oder she.
He oder she oder auch schon Unterschied, finde ich, Grandmother, also Großmutter statt Oma.
Stimmt.
Finde ich auch einen Unterschied, weswegen ich mir denke, ich irgendwie ist es auffällig, aber ich kann dir nicht erklären, was daran so richtig auffällig ist, weißt du?
Ja, aber ich verstehe dieses Gefühl, dass das ist, womit sie wahrscheinlich auch angesprochen hat.
Ja.
Und Grandma ist ja schon irgendwie so ein Kosename.
Ja, und das ist halt irgendwie, ich weiß nicht, wenn man seine Oma nicht mag, nennt man sie dann Oma? Weiß ich nicht.
Schwierig, gell? Ja, verstehe ich aber, was du meinst. Als Wendy Bjork gefesselt auf dem Boden liegt und sich nicht mehr bewegen kann, zieht Cassie sie an den Füßen ins andere Zimmer. Sie will den Code für den Safe im Schlafzimmer von ihr wissen. Ihre Oma versucht sie zu beruhigen und durch das Klebeband versteht man eher wenig, aber Cassie behauptet, dass ihre Oma ihr auch Geld angeboten hat, also gesagt hat, hier, du kannst die $1,000 haben, lässt du von mir ab, wenn du das Geld bekommst, du kannst Schlüssel haben und so weiter.
Vielleicht hat ihr das nicht gereicht, die $1,000.
Sie sagt selbst, die $1,000 hätten nichts wieder gut gemacht und sie will das Geld nicht haben, so davon wird es auch nicht besser.
Aber gab es dann in dem Safe nur diese $1,000? Oder?
Nee, es war noch ein bisschen anderes Zeug drin. Okay. Aber wie gesagt, also Bargeld ungefähr um die $1,000, zumindest hat Cassie das so gesagt. Schlussendlich gibt die Oma ihr dann auch den Code für den Safe. Cassie räumt den Safe komplett aus, packt das alles in die Taschen, die sie mitgebracht haben. Und dann befiehlt ihr Johnny oder bittet sie darum, mal unten in die Küche zu gehen und drei große Küchenmesser zu holen. Dass Cassie sich nicht wirklich Gedanken über ihre Großeltern macht, ist euch sicherlich schon klar geworden. Das Ende, das Finale ihres Plans, würde jetzt kommen. Und auch davon berichtet Cassie in ihrer Vernehmung. Emotionen und Reue findet man in ihrer Stimme aber immer noch nicht.
Yeah, go back into the room and I tell him that I got the stuff. And so after that, and then we drag my grandma into the bathroom. And
what was the reason for that? Just to bring her to the bathroom.
Yeah, I don't know why we brought her back into the bathroom. I guess we didn't want to bring her into the bedroom.
Okay.
So we just brought her into the bathroom. And then, yeah. And then Johnny. And she, it was kind of creepy because she was like scared to die. Like she shitted herself and peed herself.
How did she?
It was kind of gross. That was really.
So you said the last blow though
was just like the last hit, like the
last hit with the tire iron. Mm-hmm. And who did that? You were Johnny.
Johnny.
Boah, die macht mich so wütend.
Ja, kann ich verstehen. Es gab ja zwei Stellen, in denen ihr keinen Ton gehört habt. Nein, der Ton war nicht beschädigt und nein, euer Audiogerät hat keinen Fehler gehabt oder irgendwie was nicht abgespielt. Denn an dieser Stelle beschreibt sie, dass die beiden getötet werden. Das konnte ich nur von ihren Lippen ablesen, aber ja, an der Stelle geht es darum, dass sie jetzt beide dass sie diesen endgültigen Schritt bei beiden gehen. Sie erklärt, dass sie weiterhin auf beide einschlagen mit diesen mitgebrachten Gegenständen und dann auch auf sie einstechen. In vielen Fällen würde jetzt der Satz kommen, bis sie sich nicht mehr bewegten. Aber ich glaube tragischerweise, dass das weitaus über diesen Moment hinausging. Komplett belanglos erzählt sie davon, dass ihre Oma Todesangst hatte und das ist, glaube ich, auch die Stelle, an der ich so wütend wurde, weil sie dann sagt, it was kind of gross, also es war echt ein bisschen eklig. Ich möchte das jetzt nicht Wort für Wort übersetzen, aber ihre Exkremente seien irgendwie eklig und gruselig gewesen. Also die Oma hatte so dolle Angst, dass sie nichts dass sie mehr die, bei sich behalten konnte.
Ja, dass sie die Kontrolle über ihren Körper so ein bisschen verloren hat. Und ja. Das ist auch so der Moment, wo ich mir dachte, ey. Aber die ich finde es ganz interessant, was der Ermittler hier macht, denn der stimmt ihr nämlich zu. Und
ja.
Das ist ja eine Taktik.
Ja, und wie das du ist schon genau sagst, das, was ich meinte, ja. Dass er versucht, ihr auf Augenhöhe zu begegnen und sie so sicher wirken zu lassen. Sie soll sich ganz, ganz sicher darin fühlen, dass sie gerade darüber erzählen kann, weil nur so bekommen sie alles aus ihr heraus, was sie an Informationen brauchen, um diese Verurteilung stattfinden zu lassen. Ja, ich finde es so schlimm, dass diese beiden älteren Personen, die Wendy und der Randall, so eine Angst gehabt haben müssen. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das ist und ich möchte es mir nicht vorstellen und auch nicht anmaßen, dass man sich in diese Situation hineinversetzen kann. Aber was ich noch viel weniger verstehe, Johnny und Cassandra haben diesen Plan geschmiedet. Der war klar. Die wollten die beiden umbringen. Das war von Anfang an klar. Es ging nicht darum, sie auszurauben, irgendwie Geld zu bekommen, sondern sie wollten sie einfach aus dem Weg schaffen. Warum müssen sie die beiden so lange quälen? Sie haben die gefesselt, sie haben vorher auf sie eingeschlagen, gefesselt, dann in ein gemeinsames Zimmer gebracht. Die mussten sich gegenseitig nochmal sehen und wurden dann voreinander erstochen.
Das ist so grausam.
Das ist so pervers, mit welcher Grausamkeit die da rangegangen sind und wie egal ihnen das war.
Ja, da kann man mal sehen, was für einen extremen Hass die Cassandra auf ihre Großeltern hatte.
Ja.
Weil sonst machst du sowas nicht. Also wenn, ich glaube auch nicht, dass sie die nur in Anführungsstrichen aus dem Weg schaffen wollte oder wollten, denn sonst hätten sie es so nicht gemacht. Dann gibt es auch andere Möglichkeiten, um eine Person nicht extrem leiden zu lassen, wenn du das willst. Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass das schon gewollt war, dass das auch lange dauert, sich lange zieht. Und auch, also das zeigt ja, wie viel Wut sie auf ihre Großeltern hatte, dass sie auch über den Tod hinaus nicht aufgehört haben, auf die beiden einzustechen. Und das dann im Zusammenhang, wie sie darüber redet.
Aber pass mal auf. Boah. Das reicht noch nicht aus. Cassie und Johnny machen sich beide sauber. Und ich hatte ja vorhin erklärt, dass die Türen nicht ganz einfach aufzudrücken waren, beziehungsweise zu öffnen waren. Cassie nimmt sich so eine, ich vermute mal, es muss so eine Silikontube gewesen sein, so eine Silikonpistole, und verdichtet die Türen und Fenster mit Silikon, damit der Geruch nicht aus dem Zimmer kommen würde. Dann gehen sie in die untere Etage.
Hat ja scheinbar nicht geklappt.
Ja gut, waren ja jetzt aber auch schon echt einige Tage. Für den Zeitraum, den sie sich noch im Haus befunden haben, hat es ausgereicht. Denn Sie konnten ganz ungestört in die untere Etage gehen, sich was zu essen bestellen und ein paar Stunden später ein paar Freunde einzuladen, um da eine Hausparty zu feiern.
Nein.
Ja.
Boah.
Sie wollten einfach nur nicht, dass auffällt, dass da oben ihre toten Großeltern liegen.
Ja, und vielleicht auch nicht nur, dass der Geruch nicht rauskommt, sondern dass die Leute, die versuchen, in den Raum reinzukommen, jetzt nicht so easy da reinkommen und nicht ihre Tat aufdecken.
Das ist so absurd, dass ich konnte das auch nicht glauben.
Boah, das ist so, so unglaublich eklig.
Ja. Ja, nachdem die Polizei, wir springen jetzt wieder ein bisschen in der Zeit vorwärts, nachdem die Polizei die Tür eingetreten hatte und sie die Leichen des Ehepaares gefunden haben, vermuten sie sehr schnell, dass sich noch andere Personen im Haus befunden haben müssen. Und sie konstruieren so ein bisschen diese Situation in ihrem Kopf, was passiert sein könnte, weil aufgeräumt haben die beiden, nachdem diese Hausparty da stattgefunden hat, nicht.
Ja, warum auch? Klar.
Warum auch, genau. Und so vermuten sie eben, dass mehrere Teenager im Haus gewesen sein könnten. Sie glauben, dass diese nichts mit der Tat zu tun haben und brauchen aber unbedingt Informationen über Johnny und auch über Cassie, wo die sich zum Beispiel aufhalten könnten. Also bitten sie Eltern in der Umgebung, mit ihren Kindern zu sprechen, um herauszufinden, ob diese etwas wissen und ob sie zum Beispiel Kontakt zu diesen beiden Verdächtigen in dieser Zeit zwischen dem 1. und 8. April hatten. Zeitgleich, Johnnys Schwester und ihr Freund kommen zu sich nach Hause und merken, dass in ihrem Haus alles durcheinander ist. Also es sind verschiedene Dinge nicht mehr an Ort und Stelle durcheinandergebracht oder beschädigt, schon vor der Tür und dann auch im Haus. Und Johnny und Cassie sind auch noch dort. Also sie hatten sich auch zu diesem Haus Zugang verschafft und haben sich dann darin aufgehalten und sind eben auch für den Zustand der Wohnung bzw. des Hauses verantwortlich. Sie hatten sich da also richtig schön, in Anführungsstrichen, gemütlich gemacht. Und dadurch entsteht jetzt auch ein Streit. Johnny sprüht seiner Schwester Pfefferspray ins Gesicht und schlägt dem Freund seiner Schwester ins Gesicht. Cassie nimmt einen Baseballschläger, ich vermute der, den sie auch schon im anderen Haus mit dabei hatten, und schlägt auf Johnnys Schwester ein.
Boah.
Beide werden krankenhausreif geschlagen, können aber den Notruf noch wählen und können sich sozusagen dann von den Rettungskräften abholen lassen und überleben das Ganze zum Glück auch.
Boah, ich habe das alles schon schlimmer vermutet, aber da bin ich ja sehr froh drüber.
Das ist auf jeden Fall sehr erleichternd, ja. Aber wie gesagt, sie sind schwer verletzt. Und Cassie und Johnny fahren dann mit dem Auto von Cassies Großeltern, was sie von dem anderen Haus mitgenommen haben, irgendwo hin. Also sie fahren auf jeden Fall erstmal weg. Sie verstecken und verbarrikadieren sich in einem Apartment eines Freundes. Keine Ahnung, ob dieser der Polizei Bescheid gegeben hat oder wie die Polizei an ihren Aufenthaltsort gekommen ist. Es hat auf jeden Fall nicht lang gedauert. Sie sind ihnen dicht auf den Fersen und können dann eben den Aufenthaltsort auch ausmachen. Bevor die Polizei mithilfe eines SWAT-Teams in die Wohnung geht, schicken sie einen kleinen Roboter vor. Das finde ich ziemlich spannend. Ich glaube, es ging einfach darum, um zu sehen, wo die beiden sich befinden und welche Gefahr herrscht, weil scheinbar ist mit allem zu rechnen bei diesen beiden Jugendlichen oder Teenagern.
Krass, und dann hat der, dem die Wohnung eigentlich gehört hat, die Tür aufgemacht, damit der Roboter erstmal rein kann? Oder wie funktioniert das?
Das weiß ich tatsächlich nicht. Ob sie die Tür eingetreten haben, ob sie sich mit dem Schlüsselzugang verschaffen konnten, das weiß ich nicht, aber finde ich spannend, dass halt eben dann mit solchen Sachen auch gearbeitet wird, um vorher schon mal ausmachen zu können, was die Situation gerade so beinhaltet und worauf sie sich vorbereiten müssen. Mhm. Beide werden im Bad vorgefunden, in sehr, sehr viel Blut, denn sie haben versucht, sich zu suizidieren durch Schnitte an der Hauptschlagader am Arm. Die Polizei kann die beiden aber sozusagen bergen oder zumindest in Anführungsstrichen retten und bringt sie dann ins Krankenhaus. Und kurze Zeit danach werden sie dann eben auch verhört auf der Polizeistation. Also als sich ihr Zustand wieder normalisiert und stabilisiert hat, werden sie zur Polizei gebracht. Vor der Polizei schieben sich die beiden die Schuld erstmal gegenseitig zu. Aber Cassandra ist dann die Erste, die zugibt, was passiert ist und erzählt. Cassandra Bjork sagt, sie habe den Entschluss gefasst, ihre Großeltern töten zu wollen, weil diese zu streng mit ihr waren. Ihren Freund habe sie dann um Hilfe gebeten. Dabei sollte es nicht bleiben, Die beiden hatten auch den Plan geschmiedet, Johnnys Familie und auch Cassandras Mutter umzubringen. Johnny war schon über 18 Jahre alt, als die Tat begangen wurde, und deshalb bestand während seiner Verurteilung noch die Möglichkeit auf Todesstrafe. Letztendlich werden aber beide zu lebenslänglicher Haft mit der Möglichkeit auf Bewährung nach 60 Jahren verurteilt. Das nur, weil sie sich zu einem Geständnis bereit erklärt haben und vor allem für schuldig plädieren. Der letzte Missing Person Beitrag bei Facebook auf Wendys Profil wurde am 01.04.2017 hochgeladen. Cassandra Bjork tauchte wieder auf. Dieses Mal, um das Leben zweier Menschen zu beenden, die sich ihr annahmen. Die sich bereit erklärten, alles dafür zu tun, dass ihr Leben ein besseres, hoffnungsvolleres werden würde. Und das bezahlten sie mit ihrem eigenen.
Oh Gott. Und das ist irgendwie auch nicht so, also ja, sie haben jetzt lebenslänglich bekommen mit Aussicht auf Bewährung nach 60 Jahren, aber ich finde jetzt nicht, dass Cassandra den Eindruck macht, dass ich denke, sie würde diese Tat, also sie würde eine solche Tat nicht nochmal begehen, weil, gerade weil sie am Ende darüber so emotionslos spricht, als wäre es überhaupt nichts gewesen. Wäre natürlich interessant, wie sich das jetzt in den letzten Jahren verändert hat, das weiß man wahrscheinlich nicht. Aber es gibt ja dann auch manchmal so Inhaftierte, die dann Jahre später erst realisieren, was da eigentlich passiert ist und die dann auch richtig damit zu kämpfen haben.
Ja.
Und das wäre dann wieder was anderes, glaube ich. Aber zu dem Zeitpunkt wirkt sie für mich nicht so, als hätte sie ihren Fehler eingesehen und wäre nicht bereit, das nochmal zu machen. Also so wirkt sie auf gar keinen Fall auf mich. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es keine einmalige Tat, also zumal sie ja auch danach geplant hatten, noch mehrere Leute umzubringen.
Ja.
Und oh, das finde ich schwierig.
Ja, also ich finde es so gruselig, dass sie eigentlich geplant hatten, zu Serienmördern beziehungsweise zu einer Serienmörderin zu werden. Und ich stimme dir zu, in dem Moment wirkt es gar nicht so. Gut, sie ist jetzt 17, es kann sich sehr, sehr viel verändern. Sie ist auch noch in einer sehr prägenden Phase, wenn sie dann erstmal, sag ich mal, im Gefängnis ist und lernt, was da eigentlich passiert ist und warum sie sich dort befindet. Weil das Absurdeste daran ist doch eigentlich, dass sie sich die ganze Zeit daran gestört hat, keine Freiheiten zu haben und viel zu viel Autorität in ihrem Leben zu haben sozusagen. Also, dass da einfach Personen sind, die nun mal mehr das Sagen haben als sie, was so bestimmte Dinge angeht. Und sie hat sich in eine Situation katapultiert, in der ihr all das für mindestens 60 Jahre komplett vorenthalten bleibt, beziehungsweise komplett auferlegt wird.
Keine
Freiheiten und eigentlich nur Autoritätspersonen, denen sie zu gehorchen hat.
Stimmt. Ja, genau. Also, na gut, aber vielleicht hatte sie diese maßlose Selbstüberschätzung, dass sie dachte, sie kommt damit jetzt einfach davon.
Ich glaube, sie hat da gar nicht drüber nachgedacht.
Nee.
Sie wirkt für mich wie eine Person, die da kein bisschen dran gedacht hat, dass das eine Option ist. So dieses, also weil es geht nicht darum, dass sie jetzt so sagt, sie hat mit ihrem Leben abgeschlossen, sie hat da keinen Bock mehr drauf, ihr ist egal, was passiert, sondern sie will die einfach alle töten, damit die nicht mehr in ihrem Umfeld sind und sie nicht mehr nerven.
Ja, und um einmal dann nochmal darauf zurückzukommen, dass diese Autorität ihr Problem war und diese Regeln, das ist ja gar nicht unüblich. Das geht ja sehr, sehr vielen Teenagern so. Also ich kenne das auch aus der Schule oder so, dass manche Mitschüler extrem strenge Eltern hatten, die irgendwie nichts erlaubt haben. Aber es ist halt ein großer Unterschied, ob man dann sich relativ früh, sobald man kann, von den Eltern irgendwie abkapselt und sein eigenes Leben lebt. Oder ob man seine Autoritätsperson dann sowas antut. Und ich glaube, dass es gar nicht so wenig Fälle gibt, in denen das passiert, weil den Kindern oder den Jugendlichen da Regeln auferlegt wurden und die nicht verstehen, warum es die gerade geben muss. Und es ist, ich rede dann nicht davon, so extrem streng zu sein, sondern das klang für mich so, wie du uns das erklärt hast, dass es relativ normale Regeln waren, die wahrscheinlich jeder von uns auch hatte.
Ja, und das, Ich habe so oft das Gefühl, dass Jugendliche, die, sag ich mal, ähnlich agieren, nicht jetzt auf den Mord bezogen oder auf die Morde bezogen, sondern darauf zu rebellieren und dagegen anzugehen, dass die nicht verstehen, je mehr du dich windest und je mehr du ruderst, desto schlimmer wird es doch. Das ist wie in einem Moor. Du brauchst nicht, oder in so Treibsand, du brauchst nicht noch doller zu zappeln. So. Das ist nicht die Art und Weise. Und klar, es gibt sehr strenge Eltern, das ist überzogen. Die haben irgendeine Art von Kontrollzwang, dass die ihre Kinder so unter Kontrolle haben wollen und ihnen solche Regeln auferlegen wollen, weil sie vielleicht selbst keine Freiheiten hatten oder whatever.
Ja, oder auch aber, Angst haben einfach, ja.
Genau, aber ich sag jetzt mal, in einem bestimmten Maß Regeln gesetzt zu bekommen zur eigenen Sicherheit, sei das jetzt, trinkt nicht so viel oder kein Alkohol, weil das komplett überzogen ist. Sie hat ja scheinbar auch ihre Hausaufgaben nicht gemacht. Sie hat ihre Schule abgebrochen. So, also es ist nicht mal so, als wäre sie regelmäßig zur Schule gegangen und hätte jetzt nur keine Hausaufgaben gemacht, sondern sie hat dann halt irgendwann im Laufe der Zeit ihre Schule abgebrochen und hat gesagt, kein Bock mehr drauf, lass ich. Ja. So, und dann weiß man ja auch, was das dann irgendwann mit der gesamten Laufbahn macht. So, also nicht, dass alle SchulabbrecherInnen dann am Ende sonst wo landen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass dein Leben flüssiger und hoffnungsvoller sein wird, wenn du deinen Schulabschluss gemacht hast und das vor allem durchgezogen hast, ist meiner Meinung nach sehr präsent.
Ja, das stimmt. Boah, super interessant. Vielen Dank, dass du uns den Fall mitgebracht hast. Wie gesagt, ich finde das mit älteren Leuten immer extrem herzzerreißend und das war es auch hier. Aber trotzdem mega wichtig, darüber zu sprechen.
Ja, wenn ihr dazu noch Bilder sehen wollt, dann schaut mal bei unserem Instagram bei überdosis.crime.podcast
mit UE
vorbei. Da posten wir euch ein paar Fotos dazu. Ich wurde jetzt auch nochmal angehalten, die sonntags immer schon zu posten. Das ist sehr wichtig, damit ihr die sehen könnt. Also hoffen wir mal, dass ich das durchziehe. Nee, fingers crossed. Ich strenge mich so sehr an. Gibt doch auch ein Planungstool, Leute.
Ich wollte gerade sagen, es gibt ja auch ein Schedule-Ding.
Ja, da schaut ihr da rein. Und könnt euch mal ein paar Bilder dazu angucken. Ich bin schockiert. Ich war schockiert, als ich ihr Gesicht das erste Mal gesehen habe und wie sie dann da saß. Ich werde euch, glaube ich, auch mal eine kleine Videosequenz posten von ihr im Vernehmungsraum. Ansonsten gibt es das auch noch mal als Reel. Da werde ich, glaube ich, auch noch mal ein Reel zu machen.
Mhm.
Ja, und die Folge, also vermutlich haben sehr, sehr viele sie jetzt erst am Sonntag oder vielleicht auch danach irgendwann gehört, aber die Folgen
müsst ihr gar nicht,
die Folgen könnt ihr jetzt schon von Dienstag auf Mittwoch hören.
Oh yes.
Dienstagnacht gehen unsere Folgen schon online für unsere Überdosis Crime Plus Mitglieder. Das läuft bei uns über Patreon, falls ihr das kennt. Damit unterstützt ihr uns, den Podcast, und damit auch irgendwie unseren Job, den wir hier für euch machen wollen und dürfen. Da sind wir sehr, 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 sehr glücklich drüber. Mhm. Und auch unsere zukünftigen Projekte, die so anstehen. Also schaut da mal vorbei. Der Link ist in der Episodenbeschreibung. Und dann wünschen wir euch heute einen wunderschönen Tag, Nacht, whatever time it is, dass ihr die, zu der ihr das gerade hört. Wow. Mhm. Und ja, bis nächste Woche mit Chinois abschließenden Worten.
Seid immer nett zu anderen, das ist mega wichtig.
Geht's ja aus der Folge. See you later, Alligator.
After a while, Crocodile. Tschüss, Leute.
Ciao. Sounds of Crime.